Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama. Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sitzen wir hier mit nur zwei Wochen, drei Wochen Verspätung. Was weiß ich denn noch?
Wir haben jegliches Zeitgefühl verloren. Jegliche Orientierung im Raum, in der Zeit.
Was ist passiert seit dem letzten Mal? Wir haben ja die Sonderfolgen aufgenommen über unsere YouTube-Vorlieben und währenddessen war ich in Japan. Danach bin ich zurückgekommen, aber mein Koffer nicht. Dann sind wir alle super krank geworden in der Familie, lagen eine Woche lang oder länger im Prinzip flach.
Mit Fieber und allem.
Ja, genau. Und jetzt haben wir schon wieder, jetzt ist Kita-Notbetreuung und die Zeit ist knapp und dann Weihnachtsurlaub. Also eigentlich schaffen wir diese Folge auch nicht. Aber sitzen wir hier spät abends und raffen uns zusammen, um wenigstens noch mindestens eine Folge dieses Jahr abzuliefern.
Ja, alles für unsere kleine, aber feine Zuhörerschaft, die wir natürlich nicht enttäuschen und hängen lassen wollen. Mhm. Ja, du hast es ja schon gesagt, du warst in Japan. Mhm. Also das letzte Mal, dass du in Japan warst, war die Februarreise 2020. Das heißt, du warst jetzt fast 3 Jahre lang nicht mehr in Japan. Und da ist natürlich meine erste Standardfrage: Wie hat sich das denn angefühlt, nach einer so langen Zeit wieder japanischen Boden unter den Füßen und japanische Luft in der Nase zu haben?
Also ich hatte auch so ein bisschen damit gerechnet, dass es so ein Gefühlserguss wird. Aber überwiegend, ja, wie es halt immer so ist, ne? Es überwiegt erstmal nur der Stress, komme ich rein und dann kommst du rein und dann denkst du so, ach ja, stimmt.
So war das ja, genau.
Ich bin an einem anderen Flughafen angekommen als die letzten Jahre immer. Also ich kenne den Flughafen, aber es war so ein bisschen, ah ja, jetzt bin ich hier. Deswegen war da schon mal nicht so dieses totale, ich bin wieder da Gefühl. Mm. Dann war es auch noch ein anderes Hotel als das, wo wir früher übernachtet haben. So dass da auch so ein bisschen eher so ein neues Gefühl war. Und nicht so, das ist meine alte Heimat sozusagen. Und erst als ich dann am zweiten oder dritten Tag mit meinem Bruder sozusagen in der alten Hut unterwegs war, kam dann so ein bisschen, ach ja, jetzt bin ich tatsächlich wieder hier.
Das waren erstmal direkt alles andere Wege,
ja,
nicht?
Genau.
So die ausgetretenen Pfade, die man schon so wahrscheinlich auch nach all den Jahren im Schlaf irgendwie lang schlurfen kann, sondern man muss halt direkt so on high alert sein,
ja,
und genau gucken, looky, wo muss ich lang? Und dann gab es ja auch direkt ein paar kleine Stolpersteine zu Beginn deiner Reise.
Ja, ja, genau. Also es ist direkt erstmal die Linie, mit der ich hätte fahren sollen zum Hotel, ausgefallen, weil es da eine Zugentgleisung gab. Dann musste ich dann da irgendwie direkt mal alle grauen Zellen aktivieren. Wie war das nochmal? Wie schaut Tokio nochmal aus, wenn ich wo umsteige und so? Und das war sowieso die ersten 5 Tage oder so, bin ich halt echt oft irgendwie falsch gefahren. Also ich dachte, es ist richtig und dann fahre ich so 2 Stationen und merke so, nee, das war jetzt irgendwie nicht richtig. Ich glaube, ich muss nochmal aussteigen, nochmal von vorne anfangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich total raus bin irgendwie, weil ich diese 3 Jahre ja auch mit ganz anderen Sachen mein Gehirn beschäftigt habe. Mhm. Ich habe ja viel mehr Musik gemacht und so und irgendwie auch mit so verpeilten Künstlertypen nur irgendwie rumgehangen.
Habe ich ausgenommen?
Ja, du ausgenommen. Also wenn ich sozialen Kontakt hatte, waren es dann doch meistens, war es halt eher so. Und irgendwie hat mein Gehirn ganz anders getaktet. Und dann habe ich plötzlich so gemerkt, ah, okay, wenn ich hier wieder reinkommen will, dann muss ich irgendwie einen Gang umschalten. So. Mhm. Und wieder ein bisschen mehr auf Zack sein. Kann mich nicht da so durchschlawenzeln irgendwie. Ja, aber das ging dann irgendwann. Irgendwann hat es dann funktioniert und dann hatte ich auch wieder so ein bisschen so einen Plan im Kopf, wie Tokio ausschaut und wie das alles funktioniert und welche Linie welche ist und so. Und dann ging es eigentlich. Dann war ich irgendwann wieder wie ein Fisch im Wasser im Großstadtdschungel.
Also Orientierung erst schwierig, dann wieder geklappt. Und wie war es so mit der Sprache?
Ja, das ging eigentlich gut. Also da war ich ja gar nicht so 100% raus, weil ich ja dann doch immer wieder so Phasen hatte in den 3 Jahren, wo ich so ein bisschen ja, wo ich mich ein bisschen mit der Sprache auseinandergesetzt habe. Also mal hier ein paar Kanji gelernt oder ein bisschen Vokabeln, ein bisschen Grammatik nachgeholt oder so. Oder Podcasts gehört auf Japanisch und so. Deswegen war das eigentlich jetzt so gar nicht das Problem. Also es gab schon so ein paar ganz simple Sachen, die mir plötzlich dann einfach nicht mehr eingefallen sind, wo ich dann so auf dem Schlauch stand und dachte, wo ist das hin? Aber das kommt dann, also es kam dann auch wieder. Also es war wirklich in erster Linie in den ersten Tagen das Bahnfahren. Also dieses schnelle Aussteigen, Umsteigen und vorher sich genau überlegen, wo muss ich eigentlich hin. Wir hatten früher so eine Seite, die uns so Zugverbindungen angegeben hat. Die gibt es halt nicht mehr. Mhm. Und dann fiel mir halt erst vor Ort ein, so, oh, ich bräuchte eigentlich mal irgendwie eine neue Quelle, wo ich das jetzt verlässlich nachgucken kann. Dann hatte ich halt die ersten Tage keine App dafür, sondern habe das auf so einer Seite nachgucken, die ist anscheinend ziemlich Schrott. Das habe ich dann auch nach 2 Tagen gemerkt, dass diese Seite einfach irgendwie Schrott ist. Hab mir dann was installiert, was auch sehr gut ist, also eine App für Bahnverbindungen. Mhm. Das war auch Teil, warum ich da die ersten paar Tage so ein paar Fehler halt gemacht habe. Also weil diese Webseite einfach irgendwie Schrott war, diese.
Aber vielleicht noch kurz zur Info, du hattest ja schon wie so ein Schedule quasi für jeden Tag, also was du machen sollst. Du solltest so ein paar Ausflüge machen, ausprobieren, also neue Sachen, so ein bisschen auch was Altes abklappern, was gibt's unsere Restaurants noch, wo wir mal Mittagspause machen und so. Ein paar Aufträge erledigen, für mich Geschenke übergeben.
Bambus kaufen.
Bambus zum Drauftreten kaufen und eine Einkaufsliste hatte ich dir natürlich auch mitgegeben. Ja, aber eben auch für die Arbeit hattest du halt schon so konkrete Ziele jeden Tag, wo du hinfahren solltest. Und da hattest du dann, das überrascht mich jetzt so ein bisschen, war da nicht, wie es bei uns eigentlich im Reiseführer dann, das so genau steht, wo man einsteigt, mit welcher Bahn bis wohin, oder war das?
Nee, weil es ging ja darum, dass ich gucke, mit welcher Bahn wohin.
Ach so.
Und so.
Verstehe.
Und selbst wenn, hätte ich wahrscheinlich nicht geguckt, wenn ich es gehabt hätte. Ich weiß ja, früher war ich ja immer so, als wir uns kennengelernt haben, da bin ich einfach in eine Bahn gestiegen, weil ich so dachte, naja, das wird die schon sein. Und dann irgendwie, nee, das war das falsche Gleis. Also, das kam dann, es war tatsächlich so ein bisschen das Gehirn, wie ich halt eben meinte, so irgendwie dieser Reiseleiter-Modus, der mir halt gar nicht so in die Wiege gelegt ist, sag ich mal, der war dann halt wieder wie so eingeschlafen und den musste ich halt jetzt erstmal wieder so mit so Spikes so wach treten. Wach auf!
Wach auf, du faule Sau!
Echt!
Genug ausgeruht. Was ja jetzt auch etwas anders war als sonst, wenn du jetzt die letzten Jahre immer auf Reisen warst, ist, dass du ja die ganze Zeit jetzt allein unterwegs warst. Das war 2 Wochen komplett allein in Japan.
Es war zwischendurch ein bisschen langweilig. Ja, ich habe mich ja 2-mal mit Leuten getroffen und von mir aus hätte das ruhig auch mehr sein können. Also abends denkt man sich dann schon, ach, jetzt hätte ich irgendwie schon Lust auf mal ein bisschen quatschen und so. Und euch habe ich natürlich auch vermisst, immer wieder mal. Also jetzt stehen ja schon wieder die nächsten Reisen sozusagen ins Haus. Und da freue ich mich aber auch drauf, wieder mit Leuten unterwegs zu sein. Ja, wenn man mit Leuten unterwegs ist, dann hat man halt immer was zu tun irgendwie.
Ja, ich dachte halt eben, dass du meinst, dass vielleicht auch, als wir uns unterhalten haben, als du zurück warst von der Reise, meinte ich, es war ja wahrscheinlich jetzt einerseits total gut, dass du halt erstmal alleine in Japan wieder warst, um halt da jetzt mal ohne diesen Druck, ich muss jetzt auch mich um Teilnehmer
total
kümmern und ich will jetzt halt auch keine Fehler machen, damit das nicht direkt, also 20 Leute dann auch diesen Fehler mit ausbaden müssen und so. Und gleichzeitig ist man eben halt wahrscheinlich auch nicht so 100% fokussiert, wenn man halt so denkt, naja gut, dann ist ja halt der falschen Bahn. Ne? Also ist ja nicht so dramatisch, wenn dann mal was nicht klappt.
Ja, das stimmt, dass man vielleicht ein bisschen weniger Vorarbeit dann noch leistet, wenn man sich denkt, naja, das mache ich on the fly. Und das kannst du dir mit 20 Leuten dann eben nicht unbedingt erlauben. Aber ich war heilfroh. Also ich habe es ja auch in diesem Reisebericht mehrmals geschrieben, dass es halt sich auf jeden Fall gelohnt hat, dass ich da jetzt alleine unterwegs war, um halt wieder so in die Gänge zu kommen und auch wieder in dieses Reisen kommen. Ne? Koffer packen, Koffer aufzu und dann 2 Tage und weiter und so. Das haben wir jetzt auch super lange gar nicht gemacht.
Und was mich natürlich auch sehr interessiert hat und vielleicht auch unsere Zuhörer, wie ist denn das postapokalyptische, nicht ganz Post, aber fast Post-Corona-Japan?
Ja,
wie schaut
das
aus?
Ja, also das ist eben
Kannst du ein Bild zeichnen?
Das war eben die nächste große Umstellung oder Gewöhnung, der es bedarf, dass da tatsächlich das noch in Full Swing ist irgendwie. Also die haben da ja nie so richtig alles dicht gemacht. Zwar schon so mit so Sperrstunden, aber die haben die dass die Kneipen früher schließen mussten und so, aber ansonsten so im Sinne wie bei uns irgendwie so full Lockdown und 2 Monate lang keine Restaurants geöffnet, gab es da ja nicht. Nur dafür gibt es da halt mehr so mikro- und mittelgroße Einschränkungen. In erster Linie, also was sofort auffällt, ist, dass halt wirklich überall alle Leute immer Maske tragen. Und das war wirklich die ersten paar Tage, weil man sich ja gerade so davon verabschiedet hat hier im Westen, sage ich mal. Und in Deutschland ist ja noch, es ist ja sogar im Vergleich zu anderen Ländern noch viel. Ich war vorher bin in der Schweiz umgestiegen am Flughafen, da hat halt kein Mensch, also keine Servicekraft, niemand hat da irgendwie eine Maske getragen. Und in Japan halt alle die ganze Zeit, also auch wenn man abends um 9:30 irgendwie die Seitengasse am Fluss lang geht, wo der Wind durchpfeift, da kommt dir halt einer entgegen, der hat halt eine Maske an irgendwie. Also, und halt immer überall, wenn man reinkommt, bitte erstmal Hände desinfizieren, dann bitte erstmal Temperatur messen, so okay. Und alles ist irgendwie, ich hatte mal sowas gelesen, Japan, das Land der Vinylplanen oder so. Also weil halt überall diese durchsichtigen Plastikwände und dicken Plastikplanen so hängen, um halt also so Abgrenzung zu schaffen. Und irgendwie das Erschreckende ist, dass es halt total zu dem Land passt alles. Also das ist eigentlich wie so Trends. Also in Deutschland hat man es ja gemerkt damals, die Leute kommen darauf nicht zurecht. Die machen es aber, die meisten. Aber sobald es halt nicht mehr Pflicht war, haben es die meisten sofort abgelegt alles. Mhm. Ne? Weil es passt irgendwie nicht zum, wie man hier so ist. Und in Japan trifft es halt auf fruchtbaren Boden, diese Art von Abgrenzung irgendwie. Das unterstützt nur die Tendenz, die da eh schon so ein bisschen ist in der Gesellschaft. Und deswegen, das war zum Teil so ein bisschen einsam, wenn du dann im Rahmenlokal sitzt und irgendwie wirklich das Gefühl hast, du könntest jetzt auch in der Telefonzelle sitzen, weil halt vor dir ist Plastikfolie, links und rechts ist irgendwie, sind so Schirme. Ja, und du kannst halt so erahnen, was in der Küche passiert, aber die sind halt alle abgesperrt irgendwie und abgegrenzt und das fand ich dann schon so ein bisschen traurig manchmal. Ja, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, den vielen Leuten kommt das da auch irgendwie entgegen, also gerade in Tokio, wenn da ist man ja froh um jedes bisschen Privatsphäre, was man irgendwie hat oder Grenze.
Bisschen Distanz, ja.
Ja, Distanz. Massen.
Hm. Ja, aber gleichzeitig, also ich denke mir auch sehr heftig, wenn man alleinstehend ist und dann halt irgendwie vielleicht auch keine Familie oder irgendwas da direkt in der Nähe hat, dann ist er komplett isoliert. Also sonst hast du ja wenigstens mal im Supermarkt irgendwie einen kleinen Schwatz vielleicht oder so. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so üblich in Japan, im Kombini, aber ja, halt wenigstens mal ein Lächeln oder sowas, ne? Und dann, wenn da alle natürlich Maske aufhaben oder gar kein Personal mehr da ist, ja, wie du es ja auch erlebt hast, so. Also dann ist es so ein bisschen wie dieser Film mit dem Mann, der da aufwacht und ist der Letzte auf der Welt, so. Und das sind halt alles nur noch so Androiden um dich rum, ne?
Ja, genau. Also das war auf jeden Fall eine Umstellung, aber auch da habe ich mich so nach einer Woche, also an dieses Maskending habe ich mich nach einer Woche wieder gewöhnt eigentlich, weil ich mache es dann auch so tatsächlich, ich ziehe die nicht die ganze Zeit auf. Also da denke ich mir so, nee, Leute, ich will euch jetzt hier nicht, ich bin nicht der, also man, es gibt halt schon so die Ausländer, die das jetzt bewusst, wo du das Gefühl hast, die denken sich so ein bisschen, den zeige ich jetzt mal. Hm. So, wenn ich mache das jetzt mal ganz ohne und da werden die schon sehen, dass das richtig ist. So nicht, aber ich denke mir so allein aus gesundem Menschenverstand, wenn du halt am Strand spazieren gehst, musst du halt keine Maske tragen irgendwie. So, ja. Meine Meinung. Und ja, und halt auch, ich finde, es gehört halt, du riechst ja zum Teil nicht die Luft und das Essen und so, das gehört ja irgendwie auch dazu, finde ich, dass man, wenn man durch die Straßen geht, dass man halt das Land riecht irgendwie, ne? Deswegen trage ich da jetzt auch nicht immer eine Maske überall, aber schon halt so, naja, wenn man an der Ampel ansteht und da kommen halt viele Leute, dann ziehe ich die halt hoch. Mhm. Oder natürlich, wenn man irgendwie mit der Bahn fährt oder in den Supermarkt geht oder so, dann schon. Also indoors. Aber jetzt nicht die ganze Zeit. Mhm.
Naja, und gleichzeitig auch nur das Paradox, als wir uns das letzte Spiel von Japan bei der Fußball-WM, bevor die ausgeschieden sind, angeguckt haben, in den Kneipen oder den Clubs oder den Bars, das ist halt gesteckt voll, alle jubeln, alle feiern und da hat keiner eine Maske auf. Ne? Also,
man hat es auch von draußen zum Teil gesehen, wenn ich dann abends einsam auf mein Hotelzimmer zurückgekehrt bin und noch an den vollen Kneipen vorbei bin, genau. Wow, da hört man das Lachen von den Leuten und guckt auch rein und da tragen die dann halt einfach keine Maske und so kommen dann natürlich auch die Infektion zustande, aber gleichzeitig macht es dann halt auch so ein bisschen noch alberner, dass die halt dann irgendwie...
In der Seitengasse.
Ja, ja, sobald sie rauskommen. Oder, ja, ich war auch mit meinem Bruder essen, der ja da wohnt. Und da hast du halt auch gemerkt, dass die Leute, die auch zum Essen gekommen sind, da ist voll oft so eine Unsicherheit. Wann ziehe ich dir jetzt meine Maske ab? Also erst, wenn das erste Getränk da ist, oder vielleicht kann man sogar noch trinken mit Maske und immer wieder aufsetzen. Aber wenn das spätestens wenn das Essen kommt, muss ich die Maske ja eigentlich absetzen und so. Und dann merkst du halt dann nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, ist halt wurscht, wenn jeder was im Tee hat. Und also ja, das ist schon interessant, aber ja, halb so wild irgendwie.
Aber ja. Meintest du nicht auch, es hätte zugenommen, dass eben auch an manchen Stellen Personal durch...
Durch Maschinen,
durch ersetzt, Maschinen ersetzt werden.
Ja, oder? Ja, also fürchterlich, diese, wie nennt sich das, Self-Checkout oder so, also mhm. diese selbstbezahlenden Kassen, das ist ja in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht so verbreitet, also zumindest nicht bei uns hier in der Peripherie. Ja. Mhm. Ich hasse das, wo du dann selber dein Ding dann durchziehen musst. Irgendwie.
Ding durchziehen.
Piep, piep, und dann kommt falsche. Immer, oh, ich habe zweimal, und dann bitte rufen Sie Staff, und dann, ach, dann, ja, ich habe zweimal durchgezogen, aha, ne. Und ich finde es fürchterlich. Es dauert meistens länger, als wenn es einfach da eine erfahrene 60-jährige Frau macht irgendwie. Zack, 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 zack. Und da musst du dein Geld selber da irgendwann reinschieben und so. Ich, wie gesagt, ich hasse es immer. Das hat total zugenommen in so größeren Supermärkten. Auch habe ich gemerkt, auf dem Land, in den ganzen Kombinis. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht sogar an der Art der Kette liegt, also ob das zum Beispiel nur bei Lorenz so stark zugenommen hat oder ah, ja. nur bei 7-Eleven oder so, mhm. da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber es war auf jeden Fall, also Hiroshima und so diese, an der Inlandsee war auch in den Kombinis nur noch diese selbst,
aha.
ja, fürchterlich. Da gibst du das Ding sozusagen nur an der Kasse ab, die scannen das ein, aber zahlen musst du dann selber.
Aha.
Also dann zeigen die nur so, nee, ich möchte bis hier schmutziges Bargeld nicht anfassen, tun sie es da unten rein.
Wie bei dem da unten, bei dem Metzger da bei uns, also in so einem,
ja.
auch der,
ja, ja, genau.
der Edeka bei uns hat das auch, das schmeißt du dann halt die Scheine ja. in so einen Schlitz und, also wie an einem Auto.
Genau.
Geld, ja. an so einem Bahnautomaten oder so.
Und ich meine, man denke ja, ich muss jetzt hier die ganze Zeit auf diesem schmutzigen Touchscreen da rumdetschen oder, nee, also gefällt mir nicht so gut. Ist sowas, fand ich schon immer irgendwie seltsam und bin mir auch nicht sicher, wie der Zeitersparnis ist. Ja, ja, genau. Naja, das und dann natürlich, du, ich weiß, du spielst wahrscheinlich auf den Servierroboter an. Das war, da war ich auch ziemlich JWD, also Luftlinie nicht so weit von Tokio, aber schon Präfektur Chiba, so hinter der Bucht, da kann man durch so einen Tunnel unterm Meer durchfahren und so. Und dann Ausflug ist es auf dem Land sozusagen. Und da gab es ein, was heißt Gusto oder Gasto? Gasto, das ist so ein Family-Restaurant, also so ein Restaurant, wo es alles gibt, Spaghetti und
Hamburger
und aber auch Reis mit Fisch und so, ja. also alles Mögliche.
Für jeden Geschmack.
Und da war ich dann, bin ich hin, weil ich eben so verschützt war von dieser Bergsteigerei und dachte, ah, da gibt es auf jeden Fall eine Toilette, wo ich mich umziehen kann und wahrscheinlich auch heißen Kaffee. Gab es auch beides. Ich hatte bestellt, da mit so einem Touchpad auch wieder, mit so einem Tablet, bin dann eben auf Toilette und als ich zurückkam, stand da so ein 1,20 hoher, wie so ein Wagen mit so Tabletts drin, wo mein Essen drin stand. Da habe ich so geguckt, hä? Und dann habe ich sofort gecheckt, aha, das ist irgendwie ein Servierroboter, der ist wahrscheinlich da jetzt hingekommen, oben das Tablett mit meinem Essen und hatte eben auch so einen Bildschirm. Dann habe ich es rausgenommen, dann hat er irgendwas gesagt, ich hab, also es war einfach so undeutlich, und hat sich verabschiedet und ist wieder zurück in die Küche gefahren. So, was ist das denn? Und dann habe ich halt, also, ich wollte es halt unbedingt nochmal sehen, also vor ganz, den ganzen Prozess und natürlich auch filmen. Und habe dann, obwohl ich halt schon satt war, extra nochmal was bestellt. Ich dachte, nee, ich muss das nochmal machen. Und dann kam er auch dann wieder aus der Küche rausgefahren. Und es ist halt so... Also, wie würdest du die Form beschreiben? Ja, wie so mehrere Tabletts aufeinander?
Ja, eigentlich wie so ein Tablettwagen, wo man bei der Geschirr...
Ein Tablettwagen, genau. Aber oben hat er wie so zwei kleine Bobbel drauf, die halt dann ausschauen, als wären es so Öhrchen. Und auf diesem Screen vorne war, also während er angefahren kam, waren da drauf tatsächlich auch so große Augen
ja.
mit wie so Schnurrhaaren, die so geblinzelt haben. Und dieser ganze Tablettwagen an der Seite war wie so... Santa Claus also verziert, also mit so einem Gürtel und so rot und so weiß, also draufgeklebt quasi. Und in der Mitte, also zwischen diesen Ohren sozusagen, war dann nochmal so ein ganz kleiner, so ein Stoff, so eine Weihnachtsmannmütze drauf. Also dazu, dass es ein Servierroboter war, der aussah wie eine Katze, hatte der auch noch Weihnachtsmannklamotten an. Der hat mir dann das Essen serviert und ich dachte mir nur so, ja, das ist schon so irgendwie, da gibt es so manchmal so Memes, irgendwie Humans of Late Capitalism oder so. Also man denkt sich so, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet?
Also, er serviert zuverlässig und schnell.
Ja, schweißfrei.
Er schneidet das Fleisch auch schweißfrei wahrscheinlich. Ja, ja, also genau. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so eine Corona-Sache jetzt ist mit dieser Automatisierung.
Nö, aber das
liegt ja schon auch an der zunehmenden Überalterung Japans, dass die immer sagen, die finden halt einfach keine Leute mehr, die diese Jobs machen. Oder die wollen keine Einwanderer, die diese Jobs machen. Also es war ja jetzt schon in den letzten Jahren zu beobachten, dass in diesen Kombinis, wer hat da früher gearbeitet? Schüler oder Hausfrauen, die sich was dazu verdienen, die waren eher am Supermarkt, an der Supermarktkasse.
Studenten auch.
Und so, genau, so Studenten, Schüler, so ab 16 oder so darf man da, glaube ich, arbeiten. Und dann kam schon so die Trendwende, dass das halt immer mehr, also Menschen mit Migrationshintergrund waren zunehmend, fast ausschließlich in manchen Vierteln, Kabukicho oder so. Aber halt eben wahrscheinlich auch, also Studenten, die halt dann, die halt auch einen Job brauchen, ne? Und jetzt plötzlich gar keine Menschen mehr, so.
Ja. Ja, weil die ja alle nicht kommen durften, ne? Also ich glaube, das passt zu dem, was wir eben gesagt haben, dass es so, dass diese Corona-Zeit so Sachen angefeuert hat, also katalysiert hat, die sowieso schon im Gange waren. Mhm. Und zwar eben andere Sachen als bei uns jetzt.
Ja.
Und das zählt auch dazu, diese Automatisierung von, weil da sich dann viele gedacht haben, okay, jetzt ist der richtige Moment. Die Leute kommen vielleicht eher zu uns, wenn sie kontaktlos, komplett kontaktlos zahlen können und so. Das ist sicherlich nicht der alleinige Grund, aber es ist ja auch dieses Gasto ist ja jetzt nichts, das ist ja eher so ein bisschen so ein trister Ort eigentlich, ne? Diese so ein bisschen seelenlos.
Ja, genau, so seelenlos in Restaurantkette halt.
Ja.
Also da geht man jetzt, da freut man sich jetzt nicht unbedingt so drauf, heute gehe ich mal zum Gasto, also vielleicht mit Kindern oder
genau,
sowas.
Genau, das wollte
ich, ja. Aber naja, wenn es halt sonst nichts viel gibt, dann weißt du zumindest, also weißt was du ein bisschen, kriegst. Was du kriegst, ja.
Ja, genau. Ich glaube auch, dass wenn man da wirklich so mit so sechsköpfige Familie irgendwie hingeht, das kann das wahrscheinlich ganz nett sein, weil es eben auch nicht teuer ist. Also diese Essen sind halt da kriegst du dann ja schon eine Pizza für 800 oder sowas und dann noch Getränkebar für 300, so viel du
trinken genau, es gibt halt diese Kaffee Getränkebars, so. Das ist halt dann auch toll mit Kindern. Also, ne, jetzt, wo wir selber ein Kind haben, sehen wir natürlich viele Sachen, was so Essen gehen angeht, auch sehr anders. Also Buffet ist immer gut.
Mhm.
Alles, was man sich irgendwie ohne Warterei und im besten Fall noch so viel, wie das Kind will oder die Eltern tolerieren, nehmen kann, macht es einem schon leichter.
Ja, genau.
Gut, also wir haben den Corona-Zustand.
Mhm.
Da wollte ich mal noch fragen, was war denn der größte Aufreger der Reise?
Größte Aufreger? Also so richtig so persönlich oder?
Ich weiß nicht, ob es da verschiedene in der Kategorie Aufreger gibt.
Also ein Aufreger, das Erste, was mir einfällt, ist, dass dieses Tori auf Miyajima immer noch Baustelle ist. Und dieser ganze Schrein immer noch Baustelle ist. Weil das war halt wirklich die letzten Jahre vor der Pandemie. Hat ja keiner gewusst, dass eine Pandemie kommt. Oder man weiß es nicht. Also wir haben es nicht gewusst. Und deswegen war der Zielpunkt sozusagen von, der immer am Horizont war, waren diese Olympischen Spiele.
Mhm.
Und alles in Japan seit 2016 oder so, wo das klar war, zielte eigentlich auf dieses 2020 ab. Dann sind die Olympischen Spiele, da muss alles blitzeblank sein und modernisiert und so. Und dementsprechend waren halt jahrelang alle großen Tempel immer wieder eingezäunt und wurden renoviert und so. Und eben auch dieser große Schrein und das Tori auf Miyajima, das ist dieses rote Tori, was bei Flut im Meer steht und bei Ebbe, also kann man da hinlaufen und so. Hat man auch Fotos bestimmt schon mal gesehen. Ja, und das ist halt jetzt immer noch. Oder wieder, ich weiß es nicht. Aber das ist halt wirklich, das hat mich aufgeregt, weil das ist so ein Punkt, wo ich aus Berufsaspekten will, dass das vernünftig ist, dass die Leute da halt ihre Fotos machen können für ihr Leben. Viele Leute kommen ein einziges Mal dahin, freuen sich da drauf und dann ist schon schlimm genug, wenn das Wetter nicht so schön ist, aber wenn dann auch noch das Ding eingezäunt ist, ist halt echt so Bammer. So.
Ja.
Ich meine, es Es war einmal wirklich vor, wann war es, 2018 oder so, da war es halt wirklich komplett eingezäunt. Und da haben die Leute sich schon echt zusammengerissen, nicht gefrustet zu sein. Und jetzt ist es halt nicht mehr komplett, sondern unten ist wie so ein, es schaut aus, als würde da so ein Steg hingebaut oder so. Aber das hat mich irgendwie aufgeregt. Da war ich eh nicht so gut gelaunt an dem Tag und so. Das ist jetzt, was in den Kopf kommt.
Ja, interessant.
Das hat mich irgendwie aufgeregt. Da war ich so richtig, dachte mir so, Mann ey, das heißt, der hatte doch jetzt 2-3 Jahre Zeit, das fertig zu machen.
Nee, die hatten alle Corona, die Handwerker.
Ja, und der Schrein halt eben auch, der da direkt davor liegt. Da war dann auch die ganze Zeit so, dok, 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 dok.
Sehr atmosphärisch.
Ja, das hat mich aufgeregt.
Ja.
Und ansonsten, ja, ich habe mich halt über die, also die Fluggesellschaft geärgert, weil das ist ja jetzt eher, hat damit ja nicht so direkt zu tun. Im Land, also ich fand es nach wie vor, da, also es wurde mir dann wieder bewusst, wie angenehm das Land ist, um sich da einfach nur so aufzuhalten. Irgendwie. Das, ja, das, ich finde, das kann man gar nicht so in Worte fassen und das kann man auch nicht so als Punkt verkaufen. Das ist irgendwie alles darauf ausgelegt, dass da Menschen sind, also in den, weil halt die Leute ja viel mehr die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und so, deswegen hat man das Gefühl, es ist auch so konzipiert. Die Leute gehen ja auch alle zu Fuß. Also viel mehr, die Straßen sind ja immer voll mit Leuten, die zu Fuß gehen. Das ist mir da auch wieder aufgefallen. Also.
Ja, ja, das ist halt auch oft dieser Kontrast Stadt-Land, ne? Wenn man jetzt bei uns in die Stadt fährt, da sind natürlich auch viel mehr Menschen zu Fuß, ne? Aber es wird einem in Japan eben, wie du sagst, so, man versucht sich halt so gut es geht, auch so aus dem Weg zu gehen und nicht auf Konfrontation, sondern wir wollen ja alle nur so, wollen ja alle nur sein irgendwie.
Ja, ja, genau. Es wird sich so aus dem, es wird sich aus dem Weg gegangen irgendwie. Und es ist sauber und sicher und so, das meine ich halt. Es ist einfach so irgendwie angenehm. Auch mit der Bahn fahren, da kannst du halt einfach, ja, dann denkst du dir halt so, ich glaube, ich schlafe jetzt mal einfach so ein bisschen. Und dann kann man einfach mal so ein bisschen schlafen und man braucht sich überhaupt keine Gedanken zu machen, dass irgendwas Komisches passiert. Oder das ist mir dann wieder bewusst geworden. Oder auch so Umsteigzeiten, weißt du, dass du so denkst, okay, ich habe da nur 2 Minuten Zeit umzusteigen. Sollte ich vielleicht lieber nicht machen. Aber doch, weil es halt genauso funktioniert irgendwie. Ja, also ja, aber es passt nicht. Aber das wollte ich einfach loswerden, die Geschichte. Die ist auch in den Berichten drin, die ich geschrieben habe. Dass ich einmal an der Ampel stand und dann kam halt so eine Frau angejoggt. Auch mit Maske halt eben, also mit Joggingkleidung. Und mit Maske, deswegen habe ich dann so ein bisschen geguckt, dachte mir so, ja gut, okay. Und dann habe ich so nochmal geguckt mit so Glubschaugen, da hatte die halt so eine Schildkröte in der Hand. Hatte so eine lebende kleine Schildkröte in der Hand und ist so das war eine richtige Joggerin. Ist bis zur Ampel gejoggt, stand dann da so ein bisschen, hat sich dann anscheinend doch anders überlegt und ist so wieder woanders hin gejoggt mit dieser lebenden Schildkröte in der Hand.
Okay.
Ja.
Jetzt hat sie die gerade irgendwo gerettet oder so.
Das war mitten
oder
in Tokio. Ich
also. Brauche auch ein bisschen frische Luft
ja, zwischendurch. Ja, vielleicht.
Na, sowas. Ja, und gab es auch irgendwie so eine Art Überraschungserfolg oder so? Irgendwas, was besonders schön war, was jetzt gar nicht so, ohne dass du jetzt so dich drauf gefreut hättest?
Diese Erkenntnis oder dieses Wiedererfahren, das hatte ich eben so gar nicht mehr auf dem Schirm, beziehungsweise es war halt für mich so selbstverständlich. Und das habe ich dann halt einfach irgendwann gespürt, dass man da tatsächlich, man kann durch das Land so durchflutschen irgendwie, ohne, ja, man denkt, man fühlt sich immer so ein bisschen geborgen, das ist vielleicht die richtige, es liegt halt auch daran, dass ich halt weiß, naja, ich habe genug Geld dabei, irgendwie, ich habe genug Bargeld, im Zweifelsfall kann ich das irgendwie wuppen mit einem Taxi oder so, oder halt, also ich bin jetzt hier nicht auf jeden Yen angewiesen und so. Aber einfach, ja, es, man weiß eigentlich, naja, eigentlich wird da schon immer ein Zug fahren und das irgendwer hilft einem und so war es dann auch. Ich habe mich einmal verlaufen so ein bisschen in einer neuen Stadt, weil ich ein Badehaus gesucht habe. Dann wurde es dann plötzlich schon dunkel und genau, ich habe eigentlich immer das Handy dabei gehabt und genau bei diesem Ausflug, bei diesem Spaziergang zu diesem Badehaus hatte ich mein Handy auf dem Hotelzimmer liegen lassen. Aber ich hatte es noch so grob im Kopf, wo das war. Und bin dann da halt zu, hingelaufen, gelaufen, gelaufen, dann wurde es auf einmal dunkel und irgendwann dachte ich mir, nee, das ist, ich glaube, ich bin, irgendwie bin ich zu weit gelaufen, das passt jetzt nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich auch in irgendeinem Kuchenshop oder sowas gefragt, so einen jungen Mann, und der hat mir dann halt auch direkt total geholfen, irgendwie Handy rausgeholt und gezeigt, und ich habe das dann auch gefunden, dank seiner Hilfe. Das war halt auch wieder so, da war ich kurzzeitig kurz vorm Verzweifeln, weil das ist auch so eine komische Stadt war und dann erst Gewerbegebiet und dann plötzlich war man schon so, dachte man, jetzt komme ich gleich hier bei Kotohira raus, also hier plötzlich Felder und so. Aber ich habe es dann noch gefunden, das Badehaus, und bin dann auch wieder zu Fuß nach Hause. Bin sogar noch mal an dem Shop vorbei, obwohl es ein Umweg war, weil ich dachte, ich sag dem jetzt noch Bescheid, dass ich es gefunden habe. Aber der hatte schon Feierabend, der war schon zu. Deswegen, ja, das hätte ich dann auch gemacht sonst. Ja, nee, ich sag den Satz noch zu Ende. Also man kann nicht so viel so Herzlichkeit erwarten, dass die Leute einen an der Hand nehmen und sagen, ja, ach, ja, mein Bester und so, ich helfe dir jetzt. Aber dafür wird einem irgendwie immer geholfen. Also man, und wenn es eben nur, was wir ja auch schon oft gesagt haben, aus Pflichtbewusstsein ist, aber trotzdem wird einem halt irgendwie geholfen.
Kann sich drauf verlassen.
Kann sich drauf verlassen. Und es gibt halt überall Kombinis, selbst wenn ich jetzt irgendwie die Ungerbuchs voll habe, kann ich mir da eine neue Unterhose kaufen. Also so
aufs Klo gehen oft auch.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja. Genau, aber da eine Geschichte wollte ich erzählen, die habe ich eben gar nicht erzählt. Eine kuriose Beobachtung, wie Kulturen aufeinanderstoßen. Bin ich mit der Bahn gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob das in Tokio war. Und da war offensichtlich ein Ausländer, also ein Kaukasier, mit so Anzug, groß gewachsen. Der saß auf diesen Plätzen, die man freimachen soll, wenn alte Leute kommen. Das hat er dann auch irgendwann gemacht. Da kam ein älterer Herr und er ist dann aufgestanden, hat dann so gezeigt, hier, können Sie sich hinsetzen. Und dann hat der ältere Herr halt irgendwie so, erst so, wie es halt so oft so ist, wenn man dann direkt die Leute drauf anspricht, dann wollen die das nicht. Und dann sagt er halt dieser Kaukasier so, ja, Japanese, too strong. Oder irgendwie sowas. Also wollte dann halt da anscheinend irgendwie so Gespräch anfangen mit einfach mit der fremden Masse in diesem Zug, wo ich schon direkt dachte, oh, okay, das, mal gucken, wo das hinführt. Und hat sich dann da anscheinend einen so einen älteren Herrn ausgeguckt und wollte irgendwo hin. Also er hatte ein Ziel, aber er wusste selber nicht genau, welche Haltestelle dazu passt. Ich glaube, Hitachi oder so wollte er, zu dieser Firma. Und dieser ältere Herr hat halt auch so versucht, ihm zu helfen. Dann ist er halt so total, wenn man so ein bisschen die japanische Kultur kennt, hat er halt alles gemacht, was man eigentlich nicht macht. Dass der den halt immer so super nah an den ran. Und dann hat er den so, ja, hat den so geschüttelt, weißt du, hat so diesen älteren Herrn so an den Schultern gepackt und so aus Spaß quasi, weil er halt irgendwie ihm nicht die richtige Antwort sagen konnte. So, oh, you make me crazy, hat er so geschüttelt und so. Ja, ja, und dann immer so, oh Gott, ich das jetzt so, wow. So Leute, die einfach sich da auch überhaupt nichts bei denken.
Die Axt im Chrysanthemen.
Wirklich, ja, aber Geld macht's möglich. So. Und dann das Beste war, dann ist der irgendwann ausgestiegen und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, Sayonara, Rising Sun.
Okay.
Sayonara, Rising Sun. Der hat so voll den Film geliebt. Das war wahrscheinlich der fand es wahrscheinlich super. Dieser ältere Herr fand es irgendwie auch ganz gut. Also der dachte sich, so kommt halt auch dieses Bild oft zustande, was die haben, dass sie sich so denken, diese Ausländer, also die passen hier nicht her. Also der hat da wirklich so alles missachtet, was man. Also ich meine, der hat den Weg, der war jetzt nicht unfreundlich in dem Sinne, aber halt so total hat überhaupt keine, also diese Grenzen halt überhaupt nicht beachtet irgendwie, dass er den auch so, you made me crazy, so angefangen, so geschüttelt hat irgendwie, das, Also das war auf jeden Fall interessant anzuschauen.
Ja, wobei manche Japaner finden das ja dann auch lustig oder erfrischend.
Ja, das meine ich ja, genau.
Wenn Leute sich dann eben so ganz anders benehmen, ne? Wie ja auch meine Professorin damals meinte mit diesem Interview zum Thema Selbstmord. Ja, du bist Ausländerin, du kannst, für dich gelten diese Regeln quasi nicht. Also das ist ja auch die Krux oft von Ausländern, die dann in Japan leben, dass die halt dann sagen, naja, selbst du kannst ja japanischer sein als die Japaner, dann gibt es halt trotzdem nicht als, du bist halt immer der Gaijin, also der Ausländer.
Egal. Die erwarten eigentlich immer, dass du gleich sowas, dass du genau sowas machst gleich.
Oder die wollen vielleicht sogar, dass wollen, du dich so verhältst. Ne, weil damit können die irgendwie umgehen.
Sayonara Rising Sun, also.
Das ist auf jeden Fall ein guter Spruch, Sayonara Rising Sun. Ja.
Was genau, ihr meintet auch irgendwie so, Watashi totemo baka des! Oder so hat er dann so gesagt. Das war so das Einzige, was er sich wahrscheinlich so 3 Tage lang drauf geschafft hat. Wenn ich nach Japan fahre, will ich auf jeden Fall sagen, ich bin ein Idiot. Oder
mein Name ist Super Idiot.
Ja, genau. Das war das Einzige, was er so auf Japanisch hat.
Der Satz, den er sich gemerkt hat. So, ich bin ein Depp. Wahrscheinlich haben alle gesagt, ach du, in Japan, das wird ja was. Ich sag einfach immer diesen einen Satz. Vielleicht weiß er gar nicht, was das heißt.
Doch, ich glaube schon. Ja.
Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die ich auch noch nicht kannte.
Ja.
Jetzt hier zum ersten Mal gehört.
Ja. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt für heute Schluss. Und in der nächsten Folge gibt es dann nochmal Infos zu Baden und Bieren. Und zu allem, was mir noch so einfällt und was dir noch so einfällt. Ne? Mhm. Ja, dann. Ja, dann. Ja, dann tschüss.
Ja, dann. Sayonara. Rising Sun.